Wir wollen stille werden. Vater, nun sind wir mit all dem, was uns umtreibt, hier. Es sind Gedanken, aber es sind auch viele Ängste, die uns bewegen. Und deshalb möchten wir dich bitten, dass du uns Klärung schenkst, uns selbst dein Wort öffnest. Wir bitten dich deshalb um deinen Heiligen Geist. Amen. Jeder von uns kennt die Szene aus der Schulzeit noch. Der Lehrer lässt einen Text lesen und einer nach dem anderen kommt in der Reihenfolge der Sitzordnung dran. Selbst ist man bei diesem System noch lange nicht dran. Und deshalb gehen die Gedanken in völlig anderer Richtung. Mit dem Bleistift malt man Strichmännchen auf den Rand oder man faltet sogar eine Schwalbe mit der letzten Seite des Rechenheftes. Dem Lehrer fällt diese Unaufmerksamkeit auf und deshalb stellt er plötzlich eine Frage. Weil man nicht voll da ist, merkt man es gar nicht. Der Nachbar stupft einen und sagte, du bist gemeint. Und diese Frage des Lehrers holt einen zurück in die Wirklichkeit. Sehen Sie, daran musste ich denken. Jeder sitzt an seinem Platz und jeder denkt vor allem an seine Welt, die ihn gerade umgibt und auch beschwert. Man malt sich eine Zukunft aus, die geradezu fantastisch ist, die so gar nie eintreten kann. Am liebsten würde man frei davonfliegen wie eine Schwalbe. Und dann mittendrin fragt dieser Gott. Normalerweise fragen wir ihn, wenn wir gerade in Sorge sind. Gott, warum? Gott, wieso? Gott, wozu? Und Gott soll reden, Gott soll Antwort geben, er soll nicht schweigen. Aber eigentlich ist es total anders. Nicht zuerst wir fragen Gott, sondern Gott fragt uns. Und nachdem wir in den letzten anderthalb Jahren die Offenbarung gelesen haben, wollen wir jetzt für ein paar Bibelstunden wenigstens Gottes Fragen an uns hören, die wir im Neuen Testament finden. Gottes Fragen an uns. So heißt diese Reihe und diese erste Frage dieses Abends lautet, warum habt ihr Angst? Warum seid ihr so furchtsam? Diese Frage findet sich in Matthäus 8, in der Geschichte, die Sie alle kennen. Und ich möchte sie jetzt lesen. Matthäus 8, 23 bis 27. Und Jesus stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass auch das Boot von Wellen zugedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir kommen um. Und da sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer. Da wurde es ganz still. Lassen Sie uns noch einmal zwei Verse singen, wo dieses Thema aufgenommen ist. Wir kommen im Gottesdienst wenig an diese Lieder. 567, die Verse 6 und 7. Und jetzt möchte ich mit Ihnen reden, einmal über die Ursache der Angst und dann über die Überwindung der Angst und zum Dritten über den Segen der Angst. Also zuerst über die Ursache der Angst. Man könnte auch sagen, die Diagnose, die wir zuerst stellen müssen. Woher kommt es denn, dass wir so Angst haben? Woher kommt es denn, dass wir so furchtsame Kadetten sind? Warum zittern wir immer wieder? Warum? Wenn wir Ursachenforschung betreiben würden in Sachen Angst, dann würden uns ganz bestimmt 4 Dinge genannt werden. A. Die Angst kommt bei einem von seiner Natur. Er ist eine ängstliche Natur von Kindheit an. Ganz anders als sein Bruder, der suchte die Gefahren. Der ging mitten hinein ins Leben, aber der war immer ängstlich und zitternd. Man wusste eigentlich nicht, warum. In den Kindergarten konnte er schon gar nicht gebracht werden. Und mit der Schule war es außerordentlich schwierig. Die Mutter musste die ersten 4 Wochen hinten ins Klassenzimmer sitzen und noch weitere 5 Monate diesen Kerl in die Schule begleiten. Und all diese Ängste haben ihn eigentlich nie wieder verlassen, wenn er einen neuen Schritt wagte. Woher die Angst kommt? Von der Natur. Ich habe eben eine ängstliche Natur. Und die anderen, das ist das Zweite, die sagen, es könnte sein, es kommt von seiner Vergangenheit. Der hat ein Trauma. Der hat ein Angstsyndrom, heißt es heute. Vor Jahren hatte er nämlich einmal einen gefährlichen Autounfall. Er wurde aus dem Auto geschleudert, er überlebte wohl. Aber dieses Erleben prägte ihn. Die Psychologen sagen, das sei geradezu in sein Unterbewusstsein, in sein Es abgerutscht und bestimme seither sein Denken, Wollen und Fühlen. Immer denkt er an Zusammenstöße, an Schleuderstrecken, an Crash-Situationen. Das kommt eben von seiner Vergangenheit. Da ist nicht viel zu machen. Und das Dritte könnte sein, und so sagen sie wieder, das kommt von seiner Krankheit. Er hatte eigentlich eine schwere Krankheit. Er hatte nämlich Krebs. Und er wurde sofort operiert. Und weil sich die Ärzte nicht sicher waren, ob sie alle Geschwüre und Metastasen erwischten, deshalb kam noch eine schwere Chemotherapie hinzu. Verlor alle Haare. Aber dann wurde er noch einmal untersucht und der Arzt hat ihn als geheilt entlassen. Wie neugeboren ging er wieder ins Geschäft. Aber seither ist es in ihm so wie eine Zeitbombe. Bin ich geheilt? Könnte es morgen nicht wieder ausbrechen? Bin ich tatsächlich gesund? Und diese Fragen bringen Angst. Seine Krankheit ist schuld an der Angst. Und das Vierte, die sagen, selbst seine Situation. Er lebt in einer schwierigen Situation. Manche in der Midlife-Krise. Mitten im Leben tritt sie auf. Die Sinnlosigkeit springt einen an. Man ist zu alt, um noch etwas anderes zu machen. Einen Berufszweig, der einen mehr erfüllen könnte als das, was man tut. Es sind ja so viele Unbefriedigte unter uns, die mit ihrem Beruf unbefriedigt sind. Man ist zu alt, um einen anderen Beruf zu ergreifen. Und man ist zu jung, um schon den ganzen Bettel an den Nagel zu hängen und als Frührentner noch sein Leben genießen zu können. So greift die Sinnlosigkeit immer mehr um sich und eben auch die Angst. Die Situation des Lebens ist schön. Liebe Freunde, an diesen Ursachen der Angst könnte in der Tat etwas dran und etwas Richtiges sein. Und mir ist jenes Bild noch einmal eingefallen aus dem 1. Mosebuch, dem 42. Kapitel. Und dort wird von den Kindern, von den Söhnen Jakobs erzählt. Die hatten ja eine entsetzliche Hungersnot und sie wurden losgeschickt nach Ägypten zu ihrem Bruder, von dem sie ja nicht wussten, dass er dort lebte. Und als sie dort angekommen waren, wurden sie als Kundschafter plötzlich arrestiert und für 3 Tage festgesetzt. Und dort in diesen schrecklichen 3 Tagen, sie wussten ja nicht, was über sie alles noch hereinkommt. Und in diesen schrecklichen 3 Tagen hatten sie Zeit, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten, würden wir heute sagen. Und da stand auf einmal vor ihrem Auge jenes damalige Bild. Als sie ihren jungen Bruder Josef, diesen Angeber mit dem roten Anzug, als sie den einfach packten und aus Wut in ein Loch abseilten. Und dann heißt es an dieser Stelle, und so sagen sie, wir sahen die Angst seiner Seele. Sehen Sie, dieser Josef im Loch und die Brüder oben, und sie sahen die Angst seiner Seele. Scheint mir ein Bild zu sein für viele Menschen. Sie sind in ein Loch gefallen. Sie sind in ein Loch gestoßen worden. Sie sind vielleicht sogar in das Loch selbst hineingesprungen. Und wir stehen da und wir sehen die Angst ihrer Seelen. Das ist unsere Situation. Wir sehen die Angst ihrer Seelen und oft genug auch die Angst unserer eigenen Seelen. Liebe Freunde, seit das Tor am Paradies ins Schloss gefallen ist und seit dort der Cherub als Objektschützer mit der blitzenden Waffe davor steht und den Eingang schützt, seit wir außerhalb des Paradieses leben müssen, wird uns die Angst wie ein Schatten folgen. Außerhalb des Paradieses herrscht die Angst und wir leben vor dem Tor. Aber, liebe Freunde, jetzt noch einmal etwas ganz anderes und viele Stockwerke eigentlich tiefer gegraben im Text. In Johannes heißt es nicht, in der Welt hat man Angst, so wie wir es jetzt eben beschrieben haben. Sondern in Johannes sagt Jesus, in der Welt habt ihr Angst. Und er sagt es dort nicht zu irgendwelchen Menschen, die ihres Weges gehen, sondern er sagt es zu denen, die ihm nachgefolgt sind. In der Welt habt ihr Angst. Er sagt es zu seinen Jüngern. In der Welt habt ihr Angst. Er sagt es zu denen, die alles aufgegeben haben. In der Welt habt ihr Angst. Und genauso hier. Diese Frage ist nicht auf der Königsstraße gestellt. Nicht auf denen, die zu der Demo gehen und entsetzlich Angst haben, was denn uns jetzt der Krieg noch bringe. Sondern diese Frage ist hier heute Abend in der Schlosskirche gestellt. Zu denen, die sich aufgemacht haben, warum habt ihr Angst? Ihr. So wie Jesus damals die Jünger gefragt hat. Warum habt ihr Angst, die ihr eure Taufe damals nicht nur als Schluckimpfung empfangen habt, sondern doch wisst, dass die Taufe Aufnahme in seine Gemeinde bedeutet. Warum habt ihr Angst, die ihr die Konfirmation erlebt habt und damals manche unter uns als gewissen Schritt auf dem Weg in die richtige Richtung gesehen haben? Warum habt ihr Angst, die ihr immer wieder zu Hause die Hände faltet und die Bibel aufschlagt? Warum habt denn ihr Angst, ihr, die ihr sonntags zum Gottesdienst geht, ja, die ihr euch nicht nehmen lasst, an solch einem unwirtlichen Abend noch einmal eine große Strecke unter die Füße zu nehmen, um hier in der Schlosskirche miteinander zu singen und zu beten? Warum habt denn ihr Angst? Ihr seid gemeint. Liebe Freunde, warum haben Christen Angst? Wer diesen Text liest, wird jetzt 3 Gründe angeben können. A. Jesu schritt. Und er stieg in ein Boot. Er hätte doch den Berg hinaufsteigen können. So wie damals bei der Verklärung. Damals, als die Jünger ihn sahen und sie sagten, hier lass uns eine Hütte bauen. Hier ist ein Grund, der steht. Hier ist Übersicht über die Welt. Hier sieht man durch bis zum Himmel. Hier wäre der Platz für ein Haus, für ein Eigenheim, für ein Bungalow, für ein Apartment mit dir, Herr. Warum steigt er nicht wieder auf einen Berg? Oder warum steigt er nicht hinunter an den Jordan? So wie damals, als er hinuntergestiegen ist bei der Taufe und dann der Himmel aufgerissen und eine Stimme herabkam, die sagte, dies ist mein lieber Sohn. Den sollt ihr hören, dies ist mein lieber Sohn. Und alle Nebel waren zerrissen. Und sie wussten, das ist er, das ist er. So wäre es doch, wenn wir hinuntersteigen könnten mit ihm an einen Platz, wo wir in all den gefährlichen Stimmen dieser Tage diese Stimme wieder hören könnten. Das ist er und kein anderer. Es ist nicht Allah, es ist nicht Mohammed, es ist nicht Buddha, es ist kein Guru. Das ist mein lieber Sohn. Und wir hätten wieder festen Grund unter den Boden. Er steigt nicht hinunter. Er steigt nicht hinauf, er steigt nicht über Stock und Stein in ganz Galiläa. Er steigt in ein Boot. Und weil seine Leute im Gleichschritt mit ihm sind, im gleichen Schritt und Tritt eben auch dieses Boot betreten, beziehungsweise dieses Boot betreten müssen. Deshalb haben wir nur schwankende Dielen unter uns. Deshalb haben wir Angst. Jesu Boot. Und das andere ist eben Jesu Boot. Es war Jesu Schritt. Und B, Jesu Boot. Es gab viele Boote auf diesem See. Jahrelang fuhren und fahren sie dort über das Wasser. Nur ein Bruchteil dieser Boote kam und kommt in solchen Sturm. Wenn das alltäglich gewesen wäre, ein solcher Sturm, dann wäre ganz bestimmt ein Schild am Ufer gestanden, Schifffahrt verboten. Aber das waren ganz große Ausnahmen, dass dort der Wind so geblasen hat. Normalerweise hätten sie annehmen können und müssen, so wie wir auch annehmen müssen. In Jesu Boot sind wir sicher. In Jesu Boot sind wir auf richtigem Kurs. In Jesu Boot segeln wir immer im Wind und nicht in der Flaute. In Jesu Boot kommen wir ganz bestimmt am anderen Ufer an. So ist es doch. Wenn wir in sein Boot, in sein Gemeindeboot, in sein Kirchenschiff steigen, dann nehmen wir an, hier sind wir geborgen. Hier sind wir auf richtigem Kurs. Hier landen wir nicht in Unwettern. Hier kommen wir sicher an. Aber die Realität ist eine andere. Als Paulus auf Missionsreise ging, als er dieses Boot bestieg, da heißt es, da erhob sich ein Sturm der Juden und Heiden gegen ihn. In Lystra bezog er Prügel, in Philippi saß er im Knast, in Athen begegnet ihm beißenden Spott. Und Luther sagte, so geht es, kommt Christus ins Boot oder kommen wir in Christi Boot, wird es nicht lange still bleiben, es wird Wetter und Ungestüm geben. Wer bewusst sein Leben diesem Herrn übergibt, wer bewusst den Jesus-Schritt in sein Boot nimmt, bei dem wird es Wetter und Ungestüm geben. Keiner kommt um diese Erfahrung herum, wenn er den Schritt wagt. Gegenwind wird ihm ins Gesicht blasen und Wasser werden ihm bis zum Halse steigen. Liebe Freunde, Sturmzeiten sind kein Zeichen für Jesu Abwesenheit, sondern Signale seiner besonderen Nähe. Ich würde das gerne jedem ins Stammbuch schreiben. Sturmzeiten des Lebens und Sturmzeiten in der Welt sind kein Zeichen von Gottes Abwesenheit, sondern Signale seiner besonderen Nähe. Und je größer unsere Ängste werden, und je stärker jenes Kriegsgeschrei durch die Welt klingt, je näher könnten wir bei dem Herrn sein. Erst Windstärke 10 macht klar, in welchem Boot wir sitzen. Erst Windstärke 10 macht klar, in welchem Boot wir sitzen. Jesu Boot. Und das dritte, das C, Jesu Schlaf. Der Sturm schläft. Der Sturm bläst die Segelfetzen, der Kahn ist vor dem Kippen und Jesus schläft. Wenn er doch mitgekämpft hätte, wenn er Schulter an Schulter bei ihnen gestanden, wenn er ihnen wenigstens ein gutes, tröstendes, aufmunterndes Wort gesagt hätte. Aber er war ja weg, er hörte nichts. Er schlief den Schlaf des Gerechten. Das ist nämlich die Angst. Wir könnten alleine kämpfen, während Jesus selig schlummert. Er hört uns nicht, er sieht uns nicht, er hilft uns nicht. Und ich frage Sie, ist das nicht Ihre geheime Angst? Wenn Ihr Lebensboot so schwankt, wenn bei Ihnen die Wasser bis zum Halse steigen, wenn Sie geschüttelt sind vor Ängsten, ist das nicht Ihre Angst? Jesus sieht Sie nicht. Jesus hört Sie nicht. Jesus schläft. Jesus Schlaf ist die Ursache der Angst. Also Schiff, Boot, Schlaf. Kurzum, Jesus selbst ist die Ursache unserer Angst. Jesus selbst die Ursache unserer Angst. Zuerst ist es eine Herzensangst. Diese Männer hatten ja schon viele Stürme bestanden und eine steife Brise machte ihnen noch nichts zu schaffen. Auch nasse Klamotten machten ihnen nichts, wenn eine Dusche nach der anderen über ihre Köpfe ging. Das waren sie ja von ihrem Beruf her gewohnt. Aber jetzt auf einmal machte sich eine Herzensangst breit. Ob es nicht doch schlimmer war, schlimmer ist, als es sonst war. Und nach der Herzensangst kommt ja plötzlich die Lebensangst. Schaffen wir es denn überhaupt? Oder ist jetzt schon mein Leben zu Ende? Und nach der Herzensangst und Lebensangst kommt ja immer die Todesangst. Jetzt ist's aus. Nicht nur der Kahn läuft voll, auch ihr Herz wird voll, ganz randvoll von Sorge. Jetzt ist Schluss mit unserem Leben. Und die Winde blasen zu einem ins Ohr. Ihr schafft es nicht, ihr habt's verspielt, ihr habt verloren. Jesus, die Ursache der Angst. Und deshalb heißt es schon im Psalm 71, du lässest mich erfahren viele und große Angst. Nicht ihre Krankheit. Du lässest mich erfahren. Nicht die Weltlage. Du lässest mich erfahren. Nicht meine ängstliche Natur. Du, Herr, lässt mich erfahren große Angst. Psalm 61, mein Herz ist in Angst. Und bei solch einer Kette von Verängstigten, von Psalmisten, von Aposteln, von Propheten, bei solch einer Kette von Angstzeugen brauchen wir uns unserer Angst nicht zu schämen. Angst kann, Angst muss kein Zeichen, kein Symptom der Sünde sein, sondern ein Zeichen des Glaubens. Ein gefährlicher, aber wahrer Satz. Angst kann Zeichen des Glaubens sein. Wer nicht in Jesu Boot steigt, erfährt von dem allem nichts. Angst, Symptom des Glaubens. Aber nun lassen Sie mich vom Zweiten reden, von der Überwindung der Angst. Das ist die Therapie. Die Therapie. Wir meinen, das Gegenteil der Angst ist der Mut dessen, der sich am Riemen reißt und der Fassung annimmt. Mutig. Sei der Mann mutig, sei die Frau. Das Gegenteil der Angst ist der Mut, sagen die einen. Und die anderen sagen, das Gegenteil der Angst ist die Dummheit. Wer keine Angst hat, ist blöd. Zum Beispiel, wer keine Angst vor dem Krieg hat, der weiß überhaupt nicht, wie schrecklich ein Krieg sein kann. Wer keine Angst hat, ist dumm. So sagen die anderen. Aber Jesus sagt etwas anderes. Das Gegenteil der Angst ist nicht der Mut und nicht die Dummheit. Das Gegenteil der Angst ist der Glaube. Allein im Glauben geschieht die Überwindung der Angst. Sehen Sie, es hat ja unendlich viel gebraucht. Bis bei der 12er Crew es so weit war, bis sie an diesen schlimmen Punkt angelangt waren. Aber jetzt am Schluss dieses Sturmes, da sind sie fertig. Es gibt jetzt nur noch eine Alternative, entweder Jesu Hilfe oder Untergang. Und deshalb wecken sie Jesus, sie packen ihn am Kragen, sie schütteln ihn. Hier heißt es im Text, sie weckten ihn auf. In diesem Wort steckt Mühe. Es kostet Mühe, diesen Mann zu wecken. Liebe Freunde, bitten, beten ist Arbeit, kostet Mühe, braucht Zeit und Kraft. Ein Stoßseufzer zwischen Tür und Angel wird nichts tun. Ich habe doch gebetet, so höre ich immer wieder, ich habe doch gebetet. Aber ich frage, was war denn das für ein Gebet? Man spricht heute viel von Trauerarbeit. Ich verstehe nicht viel von diesem Problem der Trauerarbeit. Ich kenne wohl Trauer und Trost, aber keine Trauerarbeit. Sehr wohl aber kenne ich Gebetsarbeit. Wenn man müde ist, wenn man fertig ist, wenn man nicht mehr kann, wenn einem die Ängste über dem Kopf zusammenschlagen, dann auf die Knie zu gehen, dann zu ringen, dann ihn zu schütteln. Herr, wir kommen um. Das ist Arbeit. Das ist Mühe. Selbst wenn man nicht mehr kann. Herr, wir kommen um, ihn zu wecken. Diese Leute wissen, wen man wecken muss. Die wissen, wen man wecken muss. Es ist nicht genug, wenn wir bei Seelenstürmen nur den Psychiater wecken. Liebe Freunde, es ist nicht genug. Sicher ist nicht schlecht. Aber es ist nicht genug, wenn wir bei Seelenstürmen nur den Psychiater wecken. Es ist nicht genug, wenn wir bei Krankheitsstürmen nur den Arzt wecken. Ist gut und richtig, aber es ist nicht genug, wenn wir bei Krankheitsstürmen nur den Arzt wecken. Und es ist nicht genug, wenn wir bei Liebesstürmen nur irgendeinen Guru wecken. Es ist nicht genug. Wir müssen ihn wecken. Wir müssen Jesus wecken. Nicht der Sturm weckt ihn. Nicht das Schlagen der Wellen, nicht das Knarren der Ruder, nicht das Brechen des Bootes. Nur das SOS seiner Jünger macht ihn glockenwach. Dieses Herr hilf, wird er nie verschlafen. Das ist Verheißung und Zusage, auf die wir uns verlassen können und die wir mitnehmen können. Auf dieses Herr hilf, wird er reagieren. Bei jedem Hilferuf will er dann sein Versprechen wahrmachen, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Luther hat ja gesagt, nur wer gründlich erschrocken ist, wird auch gründlich beten können. Und gründlich meint eben nicht nur der Stoßseufzer, gründlich meint eben jenes unergründliche, unablässige Gebet, das unsere Tage begleiten muss. Hätten wir mehr Beter in unseren Familien, hätten wir mehr Beter in unseren Gemeinden, sähe anders aus. Nur wer gründlich erschrocken ist, wird auch gründlich beten können. Liebe Freunde, und dann in der Geschichte, und dann steht Jesus auf, hebt seine Hände, befiehlt, und die Wellen werden wieder flach. Keineswegs. Keineswegs. Während der Sturm weitergeht, und sie nicht wissen, ob im nächsten Augenblick nicht dieser Kahn versinkt und versagt. In diesem Augenblick, während es noch drunter und drüber geht, stellt Jesus die Frage in die Not hinein. Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Ist nicht umgekehrt. Er verjagt nicht die Wellen, er lässt keinen blauen Himmel aufziehen. In die Not hinein fragt er, ihr Kleingläubigen. Warum seid ihr so furchtsam? Die Frage nach dem Glauben steht vor der helfenden Tat. Merken wir uns das. Die Frage nach dem Glauben steht vor der helfenden Tat. Zeigt dies nicht an, dass Jesus öfters über unseren Glauben beziehungsweise Nichtglauben sprechen muss, bevor er uns hilft? Dass manchmal die Glaubensfrage wichtiger ist als die Notlage? Liegt es an diesem Punkt, dass scheinbar so viele Gebete so lange nicht mit äußerem Eingreifen beantwortet werden? Jesus will, bevor er uns hilft, Auskunft über unseren Glauben. Jesus will, bevor er uns die Wellen stillt, Auskunft, wie wir glauben. Ob kleingläubig oder ob wir einen großen Glauben haben. Vom Hauptmann von Kapernaum heißt es, dass er einen großen Glauben gehabt habe. Kleingläubige, was sind es? Es ist der vielleicht, von dem ich gelesen habe, von einem Lotteriespieler. Er sagte, er spiele Lotterie, aber er nehme nur ein Achtel los. Man wisse ja nicht, ob man gewinne. Der Verlust ist dann nicht so groß, wenn es nicht klappt, erklärt er mir. Liebe Freunde, wir kommen nicht ganz zu Jesus, wenn man ja nicht weiß, ob er doch letztlich helfen kann. Wir kommen nicht ganz zu Jesus, sondern nur mit einem geteilten Herzen, mit einem Achtelteil, des Lebens. Wir teilen unser Herz zwischen Jesus und 7 anderen Dingen, unsere Kraft, unser Verstand, unser Genügen, unser Geld, unsere Zeit und so weiter. Ein geteiltes Herz nennt Jesus kleingläubig. Wer in einem Winkel seines Herzens denkt, er kann nicht. Wenn einer in seinem Herzen glaubt, dieser Jesus vermag es nicht, mich aus dieser Angst und Not zu reißen, der ist kleingläubig. Und deshalb fragt Jesus, warum hast du Angst, ihr Kleingläubigen? Warum seid ihr so furchtsam? Die Überwindung der Angst hängt zutiefst mit der Überwindung des Kleinstglaubens zusammen. Noch einmal. Die Überwindung der Angst hängt zutiefst mit der Überwindung unseres Kleinglaubens zusammen. Wir sollen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt glauben. Sehen Sie, erst nachdem dies geschehen und nachdem diese Frage gestellt, stand er auf und erhob sich. Dieses Erheben hat etwas Majestätisches, so wie es im Psalm 85, Vers 8 heißt. Sehen Sie, ein tatsächliches Wunder passiert. Ein Wort von ihm und das Toben der Elemente ist zu Ende. Die Stille bemächtigt sich der Schöpfung, wenn ihr der Schöpfer gegenübertritt. Noch einmal, wenn Sie noch am Kämpfen sind und in Ihr Lebensboot gefährlich zu schaukeln beginnt und nicht aufhört und wenn Sie meinen, Sie müssten untergehen, beten Sie jetzt ganz praktisch einmal nicht darum, dass Gott Sie aus Ihrer Not herausführe, sondern ringen Sie darum, dass Gott Ihnen einen großen Glauben schenkt, der ihm alles, aber auch alles zutraut. Herr, hilf und schenk mir einen großen Glauben an dich. Das ist die Überwindung der Angst. Ein Schlusssatz praktisch nur zum Segen der Angst. Er stammt nicht von mir. Er stammt von dem Religionsphilosophen Kierkegaard. Und er hat in seinem Buch geschrieben, der Begriff der Angst, folgendes. In den Grimmschen Märchen wird von einem Jungen erzählt, der auf Abenteuer ausging, um die Angst des Gruseln zu lernen. Wir lassen jeden Abenteurer seines Weges ziehen, ohne zu fragen, ob er etwas fand, was Angst einzuflößen vermag. Das aber ist ein Abenteuer, das jeder zu bestehen hat, dass er lerne, sich zu ängsten, denn sonst geht er zugrunde. Dadurch, dass ihm nie Angst war und dadurch, dass er in der Angst versinkt. Wer hingegen gelernt hat, sich recht zu ängsten, der hat das Höchste gelernt. Liebe Freunde, was aber ist diese letzte Angst? Und das führt über diesen Text hinaus. Es ist die Angst des Sünders vor dem gerechten, heiligen, zornigen und ewigen Gott. Die Furcht vor der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, die wird zum Anfang des Glaubens. Die Angst vor Gott treibt in die offenen Arme des versöhnenden Gottes. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit einem großen Glauben Ihre Ängste loskriegen. Ich wünsche Ihnen aber gleichzeitig, dass Sie nie die Angst vor dem lebendigen Gott verlieren, den nur Sie treibt in die offenen Arme dieses Gottes. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, so sei dir alles hingelegt. So treib du uns in deine Arme. Nur dort sind wir geschützt und geborgen. Wir bringen dir diese Welt. Wir bringen dir unsere Gemeinde, die Alten und Kranken. Und wir bringen uns selber. Herr, schenk uns diesen großen, ungeteilten Glauben, der uns die Angst nimmt. Amen. Und nun wollen wir im Frieden Gottes nach Hause gehen. Den Frieden, den wir jetzt bitten. und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Eine gute Nacht und seien Sie Gott befohlen.